Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Ist das der Wendepunkt für den FC Schalke 04? Ein Sieg gegen Hoffenheim und damit knapp den noch größeren Gesichtsverlust abgewendet. Viele hatten es schon erwartet, aber Schalke stellte heute den Negativrekord an nicht gewonnenen Erstligaspielen in Serie von Tasmania Berlin nicht ein. Es sind turbulente, aufwühlende Zeiten in den USA, die Demokratie erschüttert nach den Randalen und dem Sturm des Kapitols. Auch der US-Sport bleibt davon nicht unberührt. Wir sprechen über politische Sportler, die hier gerade eine neue Rolle finden, mit dem ehemaligen Basketball-Bundestrainer und Amerikaner Chris Fleming. Wie viel Vorbildfunktion kann man von Sportlerinnen und Sportlern überhaupt erwarten? Diese Frage steht auch in der Pandemie immer wieder im Raum und wir stellen sie an den Sporthilfechef Thomas Berlemann. Und das Aktuellste am Anfang im Abendspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Dortmund und Leipzig führt Dortmund mit 1:0. 57 Minuten sind da gespielt. Für nicht ganz so eingefleischte Fußballfans war Tasmania Berlin als Verein bei weitem nicht so bekannt, wie er das als Bundesligist in der Saison 1955-56 war. Damals stellte Tasmania den Negativrekord von 31 sieglosen Spielen in Folge auf. Der war bisher uneingeholt. Aber der FC Schalke 04 war bekanntlich in den vergangenen Monaten auf dem besten Wege dahin, diesen Rekord einzuholen. Heute war der Tag, an dem Schalke das 31. sieglose Spiel in Folge hätte absolvieren müssen. Aber die gebeutelten Gelsenkirchener setzten ein anderes Ausrufezeichen. Alexander Lorenz.
Doch statt 31 sieglosen Spielen hintereinander gewinnt die Mannschaft vom neuen Trainer Christian Groß nach fast einem Jahr mal wieder ein Bundesligaspiel.
Ich wollte einfach eine Mannschaft auf dem Platz, die daran glaubt. Und dann ist einfach der Glaube von Minute zu Minute gewachsen, dass wir wirklich diese 3 Punkte holen, die unser großes Ziel jetzt auch in Zukunft sein werden.
Den Mutigen gehört die Welt, hatte der Schweizer vor seinem Heimdebüt auf Schalke gesagt. Um das zu personifizieren, durfte Rückkehrer Sead Kolasinac bei seinem Comeback direkt als Kapitän ran.
Wenn ich mir nach dem Spiel die weißen Hosen angeguckt habe von meinen Mannschaftskollegen, die waren dreckig bis zum Gehtnichtmehr und das ist das, was wir brauchen und was die Leute und was wir auch sehen wollen.
Doch nicht der vom FC Arsenal ausgeliehene Linksverteidiger wurde zu Schalkes Mann des Spiels, sondern Nachwuchsstürmer Matthew Hoppe mit seinem Dreierpack.
I'm very happy about it.
Durch den Sieg gibt Schalke nach Wochen das Tabellenschlusslicht ab. Zumindest ein Lichtblick in der schlimmen Krise. Die der Hoffenheimer unterdessen verschärft sich. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß konnte die vielen Ausfälle erneut nicht kompensieren.
Das macht was mit einer Mannschaft. Das macht vor allem was mit einer Mannschaft, die ohne 12 hier anreist. Und wenn Sie sich die 12 mal anschauen, dann sind da schon auch Spieler, die gerade in solchen Situationen wichtig sind. Wir sind in einer herausfordernden Situation und da spielt die mentale Komponente schon eine Rolle.
Ganz oben in der Tabelle, da durfte Bayer Leverkusen vor nicht allzu langer Zeit mal herabschauen auf den Rest. Heute gab es für den Drittplatzierten immerhin die Chance, den Anschluss zu halten. Aber gegen Bremen gab es nur ein Unentschieden. Stefan Kaußen.
Es bleibt dabei. Werder Bremen ist auswärts stärker als zu Hause und hat nun 10 der 15 Punkte auf fremden Plätzen geholt. Den in Leverkusen hoch verdient. 1:0 Führung durch Toprak, durch einen verwandelten Standard nach einer Freistoßflanke aus 7 Metern. Und dann war das 1:1 Ausgleichstor für Leverkusen sogar unglücklich aus Bremer Sicht. Ein Eigentor von Agostinsson. Aber unter dem Strich Lob für Bremen in Leverkusen und Bayern 04 fehlte einfach die Leichtigkeit, die eine Spitzenmannschaft braucht.
Der erste FC Köln auf Tabellenplatz 15, der ging völlig unter heute bei der Partie gegen den SC Freiburg. Julia Metzner.
Wenn ein Ergebnis in dieser Höhe in Ordnung geht, dann sind 2 Dinge klar. Freiburg hat absolut verdient gewonnen und die Kölner absolut enttäuscht. Köln gelang der erhoffte Spagat zwischen guter Defensive und erfolgreicher Offensive zu keiner Zeit. Freiburg nutzte dies effektiv und souverän. Nach den Toren von Demirovic und Höfler führte der SC zur Pause mit 2:0. Scholloy, Lienhardt und Höhler sorgten mit ihren Treffern für den 5:0 Endstand. Freiburg schreibt mit dem 5. Sieg in Folge Vereinsgeschichte. Köln tritt im Abstiegskampf auf der Stelle.
Wenn man auf die Historie schaut, dann hätte sich Mainz gegen Frankfurt durchaus auch mal was ausrechnen können. Den einzigen Auswärtssieg der Frankfurter Eintracht in Mainz überhaupt, den gab es nämlich 1986 im DFB-Pokal. Heute kam der zweite dazu, Florian Winkler.
Das Debüt vermiest Frust pur für den neuen Mainzer Trainer Bo Svensson. Frankfurt ging trotz zweier Elfmeter als verdienter Sieger im Rhein-Main-Duell vom Platz. Der Portugiese Silva war doppelt vom Punkt erfolgreich. Zweimal wurde ein Foul des Mainzer Niakates geahndet. Die Hessen waren aggressiver und offensivfreudiger. Die Gastgeber wurden erst in der zweiten Halbzeit wach und hatten zwei gute Möglichkeiten durch Burkhardt nach einer knappen Stunde zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Eintracht feierte durch den 2:0-Sieg den ersten Erfolg in Mainz in der Bundesliga. Die 05er rutschen durch die 11. Saisonpleite auf den letzten Tabellenplatz.
Union Berlin und Wolfsburg trennten sich 2:2. Lars Becker.
Das war eine Achterbahnfahrt an der Alten Försterei, ein aufregendes Spiel und am Ende ein gerechtes 2:2 zwischen dem 1. FC Union und dem VfL Wolfsburg. Wolfsburg geht durch den kleinen Steffen per Kopf nach einer Ecke in Führung. Becker gleicht für Union mit einem krachenden Schuss in den Winkel aus. Und nach der Pause gehen die Eisernen sogar in Führung. Andrich zirkelt einen 16 Meter Freistoß in den Winkel. Zuvor hatte Wolfsburgs Arnold wegen einer Notbremse rot gesehen. Aber 10 Wolfsburger kommen doch noch zum Ausgleich. Weghorst verwandelt einen Handelfmeter zum 2:2, sein 10. Saisontreffer. Wolfsburg verteidigt in Unterzahl das Unentschieden. Ein Remis, mit dem die weiter punktgleichen Tabellennachbarn beide gut leben können.
Und eine schlechte Nachricht für alle Dortmund-Fans, denen ich jetzt gerade Hoffnung gemacht habe. Dortmund führt tatsächlich nicht gegen Leipzig. Mir lag da eine falsche Information vor. Nach wie vor steht es 0:0 in dieser Partie. Zu hohe Spielergehälter, zu wenig wirtschaftliche Stabilität bei den Vereinen, zu viel nach dem Credo immer höher, immer weiter. Das ist ein Auszug aus der Kritik, die der Fußball-Bundesliga entgegengeschleudert wird, verschärft noch einmal durch die Rolle in der Pandemie. Demut im Profifußball war 2020 gefragt, vor allem bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. All diese Kritikpunkte sollte dann eine mit großer Öffentlichkeitswirkung installierte Taskforce Profifußball lösen, in der 37 Vertreter aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen miteinander Lösungen entwickeln sollten. Diese Beratungen sind jetzt abgeschlossen. Ob das Prozedere sinnvoll gewesen ist und die Zeit überhaupt dafür ausgereicht hat, will keiner der Taskforce-Mitglieder so richtig beantworten, hat unser Autor Thorsten Poppe feststellen müssen.
Die Formel 3 mal 3 mal 3 soll die Zukunft des deutschen Profifußballs richten. In 3 virtuellen Sitzungen, die jeweils 3 Stunden dauerten, haben die Mitglieder der Taskforce Zukunft Profifußball in 3 Gruppen Lösungen für viele gesellschaftsrelevante Fragen finden wollen. So ist es unter anderem um die gesellschaftliche Verankerung, um wirtschaftliche Stabilität, als auch um die Wettbewerbsbalance des Profifußballs hierzulande gegangen. Die 37 Mitglieder sind dabei aus vielen Bereichen ausgewählt worden. Neben aktiven Verantwortlichen aus dem Profifußball, auch Personen aus Wirtschaft oder Politik, aber auch aus den aktiven Fanszenen.
Es war tatsächlich auch nicht so ein Wir-Fans gegen das Establishment oder so, sondern es war wirklich ein guter Austausch, wo man auch Dinge aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet hat.
Äußert sich Fanvertreter Dario Minden in einem extra aufgelegten Podcast über die Arbeit in der Taskforce.
Sie heißt ja nun Taskforce. Ich glaube, Think Tank wäre der sinnvollere Name gewesen, wenn man so einen englischen Begriff haben will. Das ist wirklich mehr Impulsgeber, aber halt ein Ort, an dem verschiedene Interessensgruppen rund um den Fußball zusammenkommen können.
Schließlich diskutieren darin die Fans, sowohl mit den Bundesliga-Managern Freddy Bobic oder Max Eberl, als auch mit den Politikern Lars Klingbeil von der SPD, Carsten Linnemann von der CDU oder Cem Özdemir von den Grünen über die Zukunft des Fußballs. Die Besonderheit betont auch die Deutsche Fußballliga, die diese Taskforce ins Leben gerufen hat. In einer Stellungnahme zitiert die DFL ihren Geschäftsführer Christian Seifert dazu folgendermaßen.
Die Arbeitsgruppen werden sich mit Fragestellungen zu einigen äußerst relevanten Aspekten an der Schnittstelle von Sport, Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen.
Die 3 Sitzungen sind jetzt zwischen Oktober und Januar absolviert worden. Jede der 3 Taskforce-Gruppen hat dabei alle Fragen diskutiert und am Ende ein eigenes Ergebnis erarbeitet. Was dabei herausgekommen ist, soll spätestens im Frühjahr der Öffentlichkeit präsentiert werden. Ob dieses Prozedere von den Taskforce-Mitgliedern als sinnvoll eingeschätzt wird, will dem Deutschlandfunk allerdings keiner verraten. Eine breit gefächerte Anfrage an verschiedene Mitglieder wird nicht beantwortet, mit Hinweis auf eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Auf Nachfrage bei Taskforce-Mitglied Katja Kraus im Rahmen einer öffentlichen virtuellen Veranstaltung der Akademie für Fußballkultur antwortet die ehemalige HSV-Vorständin salomonisch.
Wir sind nicht für die Logistik der Taskforce verantwortlich und also ich zumindest möchte die nicht bewerten.
Deutlicher äußert sich auf derselben Veranstaltung ein weiterer Fanvertreter aus der Taskforce, Manuel Gaber, der unter anderem die Initiative 50+1 bleibt gegründet hat.
Wenn ich einen Prozess aufgesetzt hätte, hätte ich vielleicht ein paar Sachen anders gemacht. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein gutes Ergebnis rauskommt und wird uns jetzt wahrscheinlich auch nicht weiterbringen, wenn wir über den Prozess die ganze Zeit meckern, sondern ich glaube, wir sind da auch gut beraten, uns darauf zu fokussieren, dass gute Ergebnisse dabei rauskommen.
Der Deutschlandfunk hat in allen Anfragen an diverse Mitglieder nicht nach Ergebnissen, sondern nach dem Prozedere gefragt. Zum Beispiel auch, ob man nicht Gefahr laufe, dass sich die DFL-Mitglieder am Ende die Ergebnisse rauspicken, die genehm sind. Immerhin, vorab soll das Abschlusspapier in einer vierten Sitzung der Taskforce noch einmal diskutiert und danach den 36 Mitgliedsvereinen der DFL aus der Bundesliga und zweiten Bundesliga zur Verfügung gestellt werden. Was daraus folgt, weiß auch Taskforce-Mitglied Dario Minden noch nicht.
Dass wir diese ganzen Themen, diese ganzen Missstände, die wir schon so lange gesehen haben, jetzt mal ins Zentrum der Fußballbranche transportieren konnten und da auf sehr offene Ohren gestoßen sind, das ist, denke ich, schon ein gewisser Zwischenerfolg. Aber dann ist es natürlich nochmal ein ganz großer Schritt, das wirklich auch in Maßnahmen zu kriegen, dass da wirklich auch Dinge in andere Regularien fließen. Das ist dann nochmal ein anderer Kampf.
Fest steht, dass viele Akteure aus dem Fußball ab jetzt mehr Mitsprache einfordern werden, unabhängig vom Ausgang der Taskforce. Profi Andreas Lute vom 1. FC Union Berlin, der sich in der Spielergewerkschaft VDV engagiert, hat dies vor kurzem in einer Online-Diskussion auf rtl.de noch einmal deutlich gemacht.
Ich glaube, dass man vor allen Dingen auf die Spieler hören sollte und sie einbeziehen sollte. Denn die wichtigste Informationsquelle, wenn es um spielerrelevante Themen geht, sind eben Spieler. Und das ist mehr oder weniger auch so unser Hauptanliegen, ne, dass Spielerinnen und Spieler einfach eingebunden werden in Entscheidungen. Ich möchte auch nicht in der Haut von Verbandsfunktionären stecken, die dann die Entscheidungen treffen müssen. Aber ich erwarte zumindest, dass die Aktiven mit eingebunden werden, um Entscheidungen zu verbessern.
Egal, was bei der Taskforce Zukunft Profifußball letztendlich herauskommen wird, Profikicker und Fans werden in Zukunft mehr Mitspracherecht im deutschen Profifußball einfordern.
Was allerdings schon klar ist, ist, wie der Halbzeitstand zwischen Dortmund und Leipzig ist. Und Thorsten vom Wege setzt uns darüber jetzt ins Bild.
Das war eine Mogelpackung, denn eigentlich sollte es ja ein Spitzenspiel werden zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Aber die ersten 45 Minuten haben überhaupt nicht gehalten, was die Einsetzung versprach. Torlos, unentschieden, Chancen, hüben wie drüben, Fehlanzeige. Nehmen wir mal das Schüsschen von Olmo aus in der 40. Minute aus 18 Metern. Aber das war auch nicht unbedingt gefahrbringend. Demzufolge geht dieses 0:0 unentschieden in Ordnung. Was wir noch konstatieren müssen, ist eine verletzungsbedingte Auswechslung von Axel Witzel in der 30. Minute. Der linke Knöchel war sehr lädiert und er konnte gar nicht auftreten. Das war schmerzhaft. Ansonsten kann man nur hoffen, dass die zweiten 45 Minuten besser werden. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund zur Pause 0:0.
Und damit sind wir bei der zweiten Liga, heute mit einigen Überraschungen. Wir beginnen mal mit den kleineren. Tabellenführer Hamburger SV gelang heute nur ein Unentschieden gegen den FC Nürnberg. Michael Küster.
Der HSV kam überhaupt nicht gut ins Spiel und hatte bei einem Lattenschuss der Nürnberger nach 10 Minuten schon richtig Glück. Das 0:1 durch Fabian Nürnberger nach 13 Minuten konnte der HSV aber nicht verhindern. Das Aufbauspiel des Tabellenführers blieb auch in der Folge holprig und über weite Strecken auch ideenlos. Wie gut, dass die Hamburger Simon Terodde haben. Der Top-Torjäger traf nach einer halben Stunde zum wichtigen 1:1 Ausgleich. Die Partie blieb auch im zweiten Durchgang spannend, hatte aber insgesamt wenig Höhepunkte zu bieten. Der HSV bemüht, der Klub verteidigte tapfer und so blieb es am Ende beim 1:1 unentschieden. Der HSV muss sich damit nach 4 Siegen hintereinander mal wieder mit einem Remis begnügen.
Eigentlich eine Steilvorlage für die parallel spielenden Kieler. Die hätten mit einem Sieg an die Tabellenspitze rücken können, aber Gegner St. Pauli erkämpfte ein Remis. Michael Augustin.
Am Ende war der FC St. Pauli dichter dran am Sieg in diesem Nordderby. Holstein Kiel hatte seine stärkste Phase zwischen der 30. und 35. Minute mit Chancen durch Meffert und Serra. Die beste Phase der Hamburger war Anfang der zweiten Halbzeit und das lag an Omar Marmoush, vor 4 Tagen vom VfL Wolfsburg ausgeliehen, heute Torschütze zum 1:0 und danach fast mit dem 2:0, als er mit einem Hackentrick die komplette Kieler Abwehr ausstiegen ließ, dann aber am Kieler Keeper Gildius scheiterte. Holstein kam in der 62. Minute zum Ausgleich. Joshua Mees traf nach einer Flanke von Bartels mit dem Kopf, nachdem er kurz vorher erst eingewechselt worden war. St. Pauli wartet weiter auf den zweiten Saisonsieg und Kiel auf Mittwoch, dann kommen die Bayern zum Pokalspiel.
Und auch ganz unten in der Tabelle gibt's Bewegung, zumindest auf dem niedrigen Punktekonto von Schlusslicht Würzburger Kickers. Nach der Verpflichtung von 5 neuen Spielern gewann der Aufsteiger mit 3:2 beim VfL Osnabrück. Der erste Auswärtssieg der Saison. Burkhard Tillner.
Die Würzburger Kickers haben nach großartiger Aufholjagd mit viel Moral die ersten Auswärtspunkte der Saison eingefahren. Mit dem 3:2-Sieg beim VfL Osnabrück nach einem 0:1 Pausenrückstand, Kerk hatte für Osnabrück getroffen, dürfte dieser Sieg für neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt in Würzburg sorgen. Winterneuzugang Pieringer erzielte in seinem zweiten Spiel für die Kickers seine Saisontore 2 und 3. Kopacz erhöhte zwischenzeitlich sogar auf 3:1, ehe Osnabrücks Horst in der 85. Minute nur noch der Anschlusstreffer gelang.
Die Ereignisse in den USA mit dem Sturm des Kapitols und dem Verhalten des noch amtierenden Präsidenten, all das hat diese Woche auch den Sport in den USA nicht kalt gelassen. Am Mittwochabend wurde die NBA mit ihren Spielen teilweise durcheinandergewirbelt. Die Spieler mussten erst einmal beraten, was sie machen. Welchen Einfluss hatte und hat das auf den US-Sport, der sich in den vergangenen Jahren an vielen Stellen politisiert hat? Das können wir jetzt mit Heiko Ulder besprechen, der seit vielen Jahren Autor für den Deutschlandfunk zum US-Sport ist. Herr Ulder, nach dieser denkwürdigen Woche für die USA, wie hat sich das im US-Sport generell niedergeschlagen?
Ja, die Basketballliga NBA, die war da natürlich mal wieder Frontreiter. Die haben als erste reagiert. Allerdings lag das auch so ein bisschen auf der Hand, denn die NBA ist die einzige Sportliga hier, die seit Mittwoch Spiele hatte. Die Major League Baseball befindet sich noch in der Saisonpause. Die Eishockeyliga NHL, die startet erst am kommenden Mittwoch. Und deshalb war eigentlich klar, okay, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da waren es dann halt die NBA-Spieler, die niedergekniet sind, die auch ganz klar sich positioniert haben, die deutliche Worte gefunden haben zu dem, was da passiert ist. In der National Football League, da läuft gerade seit einer knappen halben Stunde das erste von 6 Playoff-Spielen an diesem Wochenende. Buffalo Bills gegen Indianapolis Colts lautet das Duell. Und da war ich sehr gespannt, ob es da auch Reaktionen geben würde, ob da Spieler niederknien würde. Aber zumindest im Fernsehen wurde hier nichts gezeigt, sondern da lief Werbung.
Die Fußballerin Megan Rapinoe und die Turnerin Simone Biles, die teilten auf Twitter diese Woche Beiträge, die das vergleichsweise zahme Verhalten der Sicherheitsbehörden kritisch darstellten. Ist das auch der Schwerpunkt der Kritik oder geht es deutlicher gegen Trump?
Also ich denke mal, es geht vor allem um den Doppelstandard. LeBron James zum Beispiel, der meinte, ich zitiere mal, was wäre das Ergebnis gewesen, wenn mein Sohn das Kapitol gestürmt hätte, wenn Schwarze auch nur in die Nähe des Kapitol gekommen wären? Ich denke, wir kennen alle die Antwort, Zitat Ende. Natürlich geht es nicht nur gegen die Sicherheitsbehörden, sondern halt auch gegen Trump. Es ist ja kein Geheimnis, dass die von Ihnen gerade angesprochenen Athletinnen und auch ein LeBron James halt, was die über den Präsidenten denken, haben sie auch recht, so wie der reagiert hat. Was mir aber auch aufgefallen ist, es gab ja auch bekannte Ex-Sportler, die sehr Trump-treu sind. Von denen hat sich noch niemand geäußert. Ein Herschel Walker beispielsweise, ehemaliger NFL-Profi, wird hier immer gerne von den konservativen Medien vor die Kameras gezerrt. Wenn es halt darum geht, Trump aus Sportlersicht mal zu verteidigen, dann gibt es da noch einen Jack Nicklaus, die Golflegende, oder auch Bobby Orr, einer der besten Eishockeyspieler der NHL-Geschichte. Die hatten beide vor der Wahl noch für Trump geworben. Da hatte ein Bobby Orr zum Beispiel gesagt, also Trump sei die Art von Mitspieler, die er sich immer gewünscht hätte. Und all diese Leute sind bislang stumm geblieben, haben weder Trump verteidigt noch ihn kritisiert.
Einige Athleten, zum Beispiel der NFL-Spieler Russell Wilson oder eben der besagte LeBron James, die verwiesen ja auch auf die Spaltung des Landes. Wilson appellierte an die Nation, die jetzt zusammenkommen müsse. Beobachten Sie da eine neue Rolle bei manchen Athleten? Also eher der Gedanke, ich kann mit meiner Popularität hier vielleicht etwas bewirken?
Also ich würde gar nicht sagen, dass das eine neue Rolle ist, denn die Athleten, vor allem die Superstars, die wissen schon seit langem, welche Reichweite sie über die sozialen Medien haben. Ein LeBron James, ich muss immer wieder auf ihn zurückkommen, weil er halt einer der Vorreiter ist, dem folgen zum Beispiel auf Twitter 50 Millionen Menschen und auf Instagram, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, sogar 77 Millionen. Und die Athleten, die sagen ja auch immer, dass sie sowohl durch ihre klare Meinung in den Zoom-Calls mit den Medien, aber auch vor allen Dingen durch ihre Posts in den sozialen Medien dann den Leuten eine Stimme geben wollen, die halt keine haben, die nicht gehört werden, die halt sagen, also wir sind doch diejenigen, die unter Rassismus, die auch unter dieser Polizeigewalt leiden, aber uns nimmt einfach niemand wahr. Und ich bin mir sicher, dass auch weiterhin die Athleten diese Plattform, haben sie auch angekündigt, dafür nutzen werden, um halt die Botschaften nicht nur hier in den USA zu verbreiten, sondern halt auch weltweit.
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen in die USA zu Heiko Uldörp. Und wir bleiben in den USA, können das jetzt vertiefen mit Chris Fleming, ehemaliger Basketball-Bundestrainer, Amerikaner und heute als Assistenzcoach bei den Chicago Bulls in der NBA tätig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Fleming, was ist denn Ihnen vorgegangen am Mittwoch?
Ja, also das war sehr schwer zu verdauen. Ich würde ganz gern sagen, dass es alles komplett überraschend war, aber das war irgendwie die Zunahme von einer Präsidentschaft, die extrem geprägt worden ist von Regellosigkeit und Rassismus.
Das heißt, Sie waren nicht überrascht, aber als Sie dann mitbekommen haben, was in Washington tatsächlich passiert ist, was haben Sie gedacht?
Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht überrascht war, aber ich glaube inzwischen, dass man nicht überrascht sein kann, was der Mann mit seinen Macht macht. Das war natürlich tief erschütternd, dass es im Prinzip ein Versuch auf eine Übernahme war in unser Kapital. Und dass wir das so seit Wochen davon wussten und so gut wie gar nichts unternommen haben dagegen.
Jetzt ist es ja so, dass Sie ja auch viele Jahre in Deutschland gelebt haben, sich ja auch hier sehr wohl gefühlt haben, wie bekannt ist. Sehen Sie in solchen Situationen die Lage in den USA auch manchmal durch eine andere Brille? Ist da so ein Gefühl von Scham bei Ihnen, wenn Sie so etwas sehen, weil Sie das vielleicht auch durch die ausländische Brille sehen können?
Ich würde behaupten, ja, dass man, wenn man im Ausland gelebt hat, vor allem so lange wie ich das machen durfte, sieht man sicherlich alles durch eine etwas andere Brille, wobei dieses Geschehen so extrem war. Ich glaube, egal welche Brille man sich anziehen will, ist es nur auf eine Art und Weise zu betrachten.
Sorgen Sie sich hauptsächlich jetzt um die Demokratie in den USA oder liegt Ihr Fokus jetzt bei Ihrem unguten Gefühl auch darauf, wie die Sicherheitskräfte an diesem Abend reagiert haben?
Ich glaube beides. Bin stark der Überzeugung, dass die Demokratie überleben wird und sich daraus entwickeln wird. Das ist zumindest die große Hoffnung. Es war sehr erschütternd, wie wenig Sicherheit geleistet worden ist, vor allem für ein Event, wo man wusste, dass es kommt. Aber das ist Sache für die Politiker jetzt auszusortieren. Ich glaube, Trump ist letztendlich weitgehend entmachtet jetzt. Und es geht darum, das Land wieder zusammenzuführen. Die letzten 4 Jahre ist es fast nur eine Trennung gewesen.
In die Richtung haben ja auch einige Sportlerinnen und Sportler dann auch schon in sozialen Netzwerken appelliert. Wir müssen versuchen, dieses Land zu einen. Es gab ja auch Sportler, die geschrieben haben, dass sie das so empfinden, als gäbe es zwei Nationen. Vielleicht mal so rumgefragt an Sie auch als Trainer. Haben Sie das Gefühl, dass der Sport als etwas Einendes da tatsächlich auftreten kann oder ist das jetzt zu viel verlangt?
Ich glaube, Sport kann sein Teil dazu beitragen. Ich glaube, dass gerade bei dieser Wahl war meines Erachtens die NBA auch hat eine führende Rolle fürs US-Sport gespielt. Und das Sicherlich, wie Heiko erwähnt hat, war es auch so in der Vergangenheit, dass das Spieler ihre Plattform benutzt haben, um Änderungen zu machen. Ich glaube, aufgrund diese ganze Racial Injustice,
die Ungerechtigkeit,
Ungerechtigkeiten mit Jacob Blake und George Floyd, hat das haben die Spieler angefangen, ihre Plattform zu benutzen und vor allem das zum ersten Mal wirklich gemeinsam komplett aufzutreten und in einer Art und Weise, die große Wirkung gezeigt hat. Sehr viel gemacht für die Wahl. Also das war das erste Mal, dass einige Spieler in unserer Mannschaft gewählt haben. Ich glaube, um das zu tun, musst du auch glauben, dass du auch was bewegen kannst mit deiner Stimme.
Und diesen Glauben haben Sie auch, dass das Sportler tun können? Also nicht nur symbolisch per Aussage, sondern tatsächlich?
Absolut, absolut. Und Sie haben es nicht nur mit Twitter-Posts gemacht, Sie haben das durch Fleiß und durch Organisation gemacht. Also sehr viel. Sie haben Jaylen Brown gerade zitiert, sicherlich eine der führenden Personen in der NBA, die auch nicht nur Worte aufs Twitter bringen, sondern auch Bewegung und Organisation zu der NBA bringt.
Also ich höre Ich höre da bei Ihnen raus, Sie sind jetzt nicht einer der Vertreter, die sagen, dass Sportler sich auf den Sport konzentrieren sollen und für Ablenkung sorgen sollen, sondern sich dann doch tatsächlich bei solchen Dingen einmischen.
Ich glaube, dass die Spieler und die Sportler insgesamt nicht nur ein Recht haben, das zu tun, sondern auch einen Pflicht zu wählen, also aus ein Beispiel vorzuleben. Und das nehmen sie wahr und das meines Erachtens tun sie sehr, sehr gut.
Vielen Dank für diese Einschätzung von Chris Fleming, ehemaliger Basketball-Bundestrainer hier in Deutschland, Amerikaner und heute als Assistenzcoach bei den Chicago Bulls. Herzlichen Dank, Herr Fleming.
Vielen Dank.
Und damit sind wir beim Wintersport. Der erneute Sieg von Alexi Pantereau beim Weltcup-Riesenslalom im schweizerischen Adelboden ist von einem schweren Sturz des Amerikaners Tommy Ford überschattet worden. Die Zusammenfassung von Erich Wartusch.
Keine Steigerung ist Alexander Schmid im zweiten Riesenslalom von Adelboden im Vergleich zu gestern gelungen. Nur Platz 22 im zweiten Durchgang fuhr der Deutsche erneut nicht kompromisslos genug und verspielte seine gute Ausgangsposition, Platz 11 nach dem ersten Lauf. Wie schon gestern triumphierte im Berner Oberland erneut Alexis Pintureau, der Franzose mit einem perfekten Lauf im zweiten Durchgang. Sein Vorsprung schwindelerregend. Filip Subcic aus Kroatien und Loïc Meillat aus der Schweiz 1/1 Sekunden bereits zurück auf den Plätzen 2 und 3. Der Franzose holt sich damit im letzten Riesenslalom vor der Weltmeisterschaft die Favoritenrolle für die Titelkämpfe. Überschattet wurde das Rennen vom Sturz des US-Amerikaners Tommy Ford, der mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Der US-Skiverband twitterte danach, dass Ford mit den Rettungskräften sprechen konnte. Er wurde in eine Klinik geflogen und sei bei Bewusstsein, hieß es. Noch ist nicht klar, welche Verletzungen er genau hat. Im Skispringen ist der Pole Kamil Stoch momentan in Höchstform. Nach dem Sieg der Vierschanzentournee bleibt er motiviert. Beim Weltcup in Titisee-Neustadt siegte er schon wieder. Martin Thiel.
Markus Eisenbichler hält die deutschen Fahnen hoch. Der Weltmeister aus Siegsdorf springt beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt auf 138 und 139,5 Meter und damit auf einen sehr guten vierten Platz. Denn die wechselnden Windverhältnisse, mal kam er von vorn, mal von hinten, machten vielen Springern zu schaffen. Darunter auch Karl Geiger, der vor 3 Tagen bei der Vierschanzentournee noch auf Platz 2 der Gesamtwertung gesprungen war. Er wurde nur 25. Der Oberstdorfer Skiflug-Weltmeister nahm es aber gelassen. Und wie schon bei der Tournee war der Pole Kamil Stoch wieder das Maß der Dinge. Mit der Tagesbestweite von 144 Metern im zweiten Durchgang flog er wieder der Konkurrenz davon und siegte vor dem Gesamtweltcup-Führenden Halvor Egner Kranerud aus Norwegen und Teamkamerad Piotr Schüler. Zweitbester Deutscher wurde Martin Hamann auf Platz 14.
Für die deutschen Biathleten ist dieses und kommendes Wochenende Heimspiel in Oberhof. Bei den Verfolgungsrennen heute machte sich aber kein Heimvorteil bemerkbar. Thomas Kunze.
Podestplätze oder gar Weltcupsiege sind momentan nicht zu erwarten von den deutschen Biathleten. Das haben auch die Verfolgungsrennen von Oberhof gezeigt. Obwohl einer, wie schon so oft, ganz ruhig und schlau über sich hinauswuchs. Arndt Peiffer wurde als bester Deutscher Zehnter. Und das, nachdem er erst als 47. starten durfte. Mehr als 2 Minuten betrug sein Rückstand aus dem Sprintrennen. 12,5 Kilometer und 20 Treffer später war Peiffers Welt wieder rund.
Ja, ich bin natürlich zufrieden, dass es heute besser geklappt hat. Gestern habe ich mich wahnsinnig über mein Stehenschießen geärgert. Unterste Schublade. Und da war ich so sauer auf mich. Und deswegen bin ich froh, dass es heute besser geklappt hat, dass ich ein vernünftiges Rennen gemacht habe. Natürlich war es eine ziemliche Hypothek von gestern, aber wenn man dann noch Zehnter wird, das habe ich heute nicht für möglich gehalten, kann man, glaube ich, zufrieden sein.
Muss man. Genauso wie sein Zimmerkollege Erik Lesser, der beim Sieg des Norwegers Stola Holm Legrei Elfter wurde. Überhaupt Norwegen. Die Ränge 2 und 3 holten sich mit Johannes Dorle und Tarjei Bø auch Norweger. Und die Frauen bejubelten zuvor den Doppelerfolg von Tiril Eckhoff und Marte Olsby-Reuseland. Die deutschen Frauen standen da enttäuscht an den Mikrofonen. Franziska Preuß wurde nach 4 Strafrunden 18. Dennis Herrmann fand gar nicht in den Rhythmus. 7 Fehler und Platz 32 machten irgendwie ratlos.
Ja, ich muss jetzt mal schauen, dann mit den Trainern nochmal sprechen, wo die Fehler waren. Also ich habe selber noch keine Erklärung dafür, aber da muss man natürlich jetzt mal richtig Gas geben, dass das jetzt die nächsten Rennen dann besser wird.
Die nächsten Rennen sind erstmal die Mixed-Staffeln. Vielleicht wird es ja im Kollektiv besser.
Der deutsche Felix Loch ist wieder Rodel-Europameister. Silke Heine.
Felix Loch bleibt im Rodel-Weltcup der Männer weiter das Maß der Dinge. Der 31-Jährige war auch auf der eher ungeliebten Bahn im lettischen Sigulda nicht zu schlagen. Loch verwies seinen Teamkollegen Johannes Ludwig und den Italiener Dominik Fischnaller auf die Plätze 2 und 3 und sicherte sich damit auch den Europameistertitel. Es ist sein 3. in der Einsitzerkonkurrenz. Loch fuhr in beiden Läufen Bestzeit und hatte am Ende mehr als 2 Zehntelsekunden Vorsprung auf Johannes Ludwig, der im Gesamtweltcup seinen 2. Platz hinter dem souverän führenden Loch festigte. 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft in Königssee präsentieren sich die deutschen Asse damit weiter in sehr guter Form.
Erst vor einem Jahr debütierte Laura Nolte im Bob-Weltcup. Und dass das nicht nur ganz gut passt, das hat sich spätestens heute gezeigt. Die 22-jährige Laura Nolte darf sich seit heute beste Bob-Pilotin Europas nennen. Uli Schäfer.
Die deutschen Zweierbobs haben die Europameisterschaften wie erwartet dominiert. Überragend war wie immer Francesco Friedrich unterwegs. Der Rekordweltmeister holte sich souverän den Titel und damit auch den 45. Weltcupsieg seiner Karriere. Damit hat er den Rekord von André Lange eingestellt. Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Magis hatten am Ende fast 7 Zehntelsekunden Vorsprung vor ihren Teamkollegen Johannes Lochner und Erik Franke. Die deutschen Frauen hatten vorher sogar einen Dreifacherfolg gefeiert. Gold ging an die mit Abstand schnellsten Laura Nolte und Deborah Levy. Die Führende im Gesamtweltcup Kim Kalicki holte Silber mit Ann-Christine Strack. Und den deutschen Erfolg perfekt machte die Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Leonie Fiebig. Sie fuhren auf den geteilten Bronzeplatz.
Die Operation Aderlass war ein Stichwort, das den Wintersport sehr stark berührte. Sie erinnern sich vielleicht, Razzien im Wintersport. Es ging um Dopingvorwürfe. Jetzt strebt Deutschlands größter Dopingprozess in dieser Sache auf die Zielgerade zu. Gestern hielten im Landgericht München Staatsanwaltschaft und Verteidiger ihre Plädoyers. Sie lagen in der Strafzumessung weit auseinander. Tom Mustroff war dabei und berichtet für uns.
Es ist ein Musterprozess unter strengen Corona-Regeln. Zwischen Anwälten und Angeklagten sind Glasscheiben eingezogen. Als Publikum und Medienvertreter sind maximal 13 Personen zugelassen, die locker im Raum verteilt vom oberen Stockwerk aus zusehen. 2 Angeklagte haben die Maskenpflicht noch individuell erweitert und kommen vermummt mit Tuch vor dem Gesicht, Sonnenbrille und Kopfbedeckung herein. Der Hauptangeklagte Marc Schmidt wird aus der Untersuchungshaft zum Gericht gebracht. Mit ihm angeklagt sind 4 weitere Personen, darunter auch sein Vater. Bei ihren Plädoyers streichen beide Seiten zunächst die Bedeutung des Prozesses heraus. Staatsanwalt Kai Gräber in einer Verhandlungspause.
Ich halte, wie am Anfang schon gesagt, den Prozess für sehr, sehr wichtig. War ja auch in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht absolutes Neuland, was da betreten wurde. Und ja, schauen wir mal.
Die Verteidigung hingegen zieht gleich die gesamte Anti-Doping-Gesetzgebung in Zweifel. Ihr Hauptargument, die sogenannte Integrität des Sports, die das Gesetz zu schützen beabsichtigt, gäbe es gar nicht. Eine lange Liste von Dopingvergehen in der Vergangenheit dient den Verteidigern als Beleg. Im Adalas-Prozess ging es um Taten aus den Jahren 2013 bis 2019. Was früher geschah, gilt als verjährt, wie etwa die Doping-Jahresprogramme der wohl berühmtesten Kunden des Erfurter Sportarztes, des deutschen Radsprinters Danilo Hondo und des italienischen Sprintstars Alessandro Petacchi. Dopingvergehen von insgesamt 12 Sportlern, darunter 7 aus dem Skisport, 4 aus dem Radsport und einer Leichtathletin, waren Inhalt der Verhandlung. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Hauptangeklagten 5 Jahre und 6 Monate Haft sowie 5 Jahre Berufsverbot. Die Verteidigung will die sofortige Freilassung und bittet das Gericht um eine Strafe von insgesamt weniger als 3 Jahren. Dann könnte Schmidt auch schnell das Gefängnis verlassen. 2 Drittel der Strafe hätte er durch die Untersuchungshaft bereits abgesessen.
Das war tatsächlich nicht überraschend, ja, das war sogar zu erwarten.
Kommentiert Staatsanwalt Gräber die Differenz. Knackpunkt ist hier die komplett unterschiedliche Sichtweise auf die Frage, hat der Sportarzt Doping gewerbsmäßig betrieben? Die Verteidigung verneint dies und verweist etwa auf die Einkünfte, die Schmidt als Arzt ganz legal hatte. Allerdings lagen die Doping-Betreuungspakete für einzelne Schmidt-Kunden pro Saison auch schon bei 25.000 bis 30.000 Euro. Staatsanwalt Gräber betont:
Eigentlich hat er es selber eingeräumt, dass er auch ein bisschen Gewinn erzielt hat und ein bisschen was rumkommen sollte. Und er hat tatsächlich ja nach Qualität der Sportler, nach Qualität der Wettkämpfe abgestuft. Also das steht in meinen Augen überhaupt nicht in Frage. Dass natürlich andere Leute das anders bewerten, ist nicht unverständlich, weil es ja einen ganz anderen Strafrahmen gibt.
Ein weiteres juristisches Problem in diesem Prozess. Die Straftaten wurden in verschiedenen Ländern begangen. Bluttransfusionen fanden in Deutschland, Österreich und Italien, aber auch bei den Olympischen Spielen in Sotschi und während der Kalifornien-Rundfahrt in den USA statt. Welches Strafgesetz wird dann angewandt und welches Strafmaß ausgewählt? Die Verteidigung bezieht sich im Plädoyer auf die geringstmöglichen Strafen, teilweise lediglich Geldstrafen oder geringe Haftstrafen. Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen für Bluttransfusionen an einzelnen Sportlern für Arzt Marc Schmidt Einzelstrafen von 2 Jahren bis zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft. Aus der Höhe der Einzelstrafen wird dann auch die Höhe der Gesamtstrafe ermittelt. Das Prinzip bei Straftaten im Ausland, auch das dort geltende Strafrecht zu berücksichtigen, ist allgemein anerkannt.
Ja, sicher. Nach der deutschen Rechtsprechung ist es so, dass es berücksichtigt werden muss, was aber ich auch in meinem Plädoyer auch gemacht habe.
Versichert Oberstaatsanwalt Gräber. Er gibt aber zu bedenken,
dass es dazu führt, dass man wirklich nur den Strafrahmen anwendet und praktisch komplett das andere Strafgesetz anwendet und nicht das andere. Ich meine, das muss das Gericht dann entscheiden.
Am Münchner Gericht liegt es nun, in diesem beispiellosen Prozess festzulegen, ob das jeweils mildeste Gesetz zur Anwendung kommt und welcher Strafrahmen der angemessene ist. Weil Doping meist international erfolgt, dürfte das Urteil tatsächlich zu einem Meilenstein der juristischen Dopingbekämpfung werden. Es wird für den 15. Januar erwartet. Der angeklagte Arzt Marc Schmidt nutzte seine letzte Wortmeldung noch zu einer sehr emotionalen Rede. Er übernahm Verantwortung für seine Taten und entschuldigte sich auch bei seinen Mitangeklagten, sie in die Betrugsmanöver hineingezogen zu haben. Die nahmen das mit unbewegtem Gesichtsausdruck zur Kenntnis. Schmidt legt aber auch Wert darauf, festzuhalten, an den Dopingvorgängen 2008 und 2009 beim damaligen Team Gerolsteiner, bei dem er Teamarzt war, nicht beteiligt gewesen zu sein. Erst danach sei er, so sagte er, falsch abgebogen. Schmidt und seine Anwälte, die für ein Statement nach dem langen Prozesstag nicht mehr bereitstanden, wollen das 5-jährige Berufsverbot verhindern, das die Staatsanwaltschaft fordert. Ob das Gericht diesen Ausführungen glaubt, wird sich kommende Woche zeigen.
Ein Beitrag von Tom Mustroff und jetzt führt Dortmund 1:0 in Leipzig. Torschütze war Jadon Sancho. Der Begriff Vorbild ist in der Pandemie noch häufiger als sonst schon gefallen, wenn es um Sportler ging. Was leben sie in der Pandemie vor? Wie weit sind sie teilweise weg von der Wirklichkeit der anderen? Das wird nicht nur beim Beobachten von Sportlern deutlich, wenn es um Hygieneregeln geht. Die Frage nach der gelebten Vorbildrolle stellt sich auch, wenn jetzt im Raum steht, SpitzensportlerInnen mit Blick auf Olympia möglicherweise im Impfplan vorzuziehen. Wir wollen darüber sprechen mit dem Chef einer Organisation, die diese gesellschaftliche Vorbildrolle von Sportlern gerne hochhält, Thomas Berlemann, Chef der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Sind Athletinnen und Athleten diesem Anspruch in der Pandemie gerecht geworden?
Ich glaube, dass grundsätzlich natürlich gilt, dass die Athleten eine besondere Rolle haben, weil sie natürlich Botschafter und Fahnenträger für unser Land sind, unser Land repräsentieren, idealerweise viele auch bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio dieses Jahr. Insofern sind sie per se ein Stück weit sicherlich exponiert, insbesondere dann, wenn sie sehr erfolgreich sind. Einerseits. Andererseits, was die eigentliche Einschätzung und das Verhalten angeht, jedes Einzelnen vermag ich gar nicht zu beurteilen. Das, glaube ich, liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, auch mündigen Sportlers, zu sagen, verhalte ich mich entsprechend den Maßgaben, die in dieser Pandemie vorgegeben werden, konform? Kann ich das für mich und meine Umwelt verantworten? Ich glaube, auch da hat jeder Verantwortung. Und ich kenne jetzt keinen Fall, wo jemand diesem Anspruch als Vorbild nicht gerecht geworden ist.
Es gab ja durchaus Fälle jetzt auch in der Pandemie. Einzelne Namen jetzt herauszustellen, ist vielleicht eine Schieflage. Ich erinnere jetzt zum Beispiel nochmal an den Fall des Tennisspielers Alexander Zverev, der da mit auf Partys aufgetreten ist und das Ganze auch auf Instagram verbreitet hat. Das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Machen Sie vielleicht einen Unterschied zwischen den absolut exponierten Profisportlern und den anderen, die da alle ja auch finanziell vielleicht weiter hinten stehen?
Also ich glaube, dass natürlich die Sportler, die erfolgreich und bekannt sind, weiterhin eine Vorbildrolle haben und haben sollten in der Gesellschaft. Gleichwohl bin ich auch der Überzeugung, dass wir sind alle Teil der Gesellschaft, wir haben alle diese Verantwortung, uns entsprechend zu verhalten in dieser Pandemie, damit wir gemeinsam als deutsche Gesellschaft, als Deutschland, möglichst schnell aus dieser Pandemie wieder herauskommen.
Also Sie verlangen von Sportlerinnen und Sportlern gar nicht, dass sie sich noch mehr vorbildhaft verhalten?
Ich glaube, es gilt für uns alle. Die Athleten sind ja Vorbilder per se aufgrund ihrer Exponiertheit, wenn sie bekannt sind, Medaillengewinner sind etc. und für Deutschland starten. Ja. Gleichwohl bin ich der Überzeugung, dass für uns alle 83 Millionen Deutsche, das gilt wie auch im Übrigen für alle anderen Europäer und alle Menschen weltweit, dass man sich entsprechend der Maßgaben konform verhält, damit wir gemeinsam als Weltgemeinschaft diese Pandemie möglichst schnell hinter uns lassen.
Es entstand oft der Eindruck, dass sich der Sport das manchmal auch so hinlegt, wie er es braucht. Also wenn es um finanzielle Förderung geht, dann will man den gesellschaftlichen, auch vorbildhaften Stellenwert betonen. Wenn es aber darum geht, im Sinne der Pandemie runterzufahren, wie andere Branchen auch, dann wird mit der Berufsausübung in einem Unternehmen wie jedem anderen argumentiert. Verstehen Sie, wenn da der Eindruck teilweise entsteht, dass das mit der Vorbildfunktion eher ein Abziehbild, ein austauschbares ist?
Also ich bin der Meinung, dass wir natürlich alle gelernt haben, mit der Pandemie umzugehen. Und man muss natürlich von März bis jetzt konstatieren, dass es eine große Lernkurve an allen Stellen in der Gesellschaft gibt, wie mit so einer Pandemie umzugehen ist. Gleichwohl weiß ich, dass natürlich in vielen Sportarten, professionell oder nicht professionell, exzellente Gesundheits- und Hygienekonzepte entwickelt worden sind, die es durchaus ermöglichen, an vielen Stellen erfolgreich und ohne große virale Ansteckungsgefahr Sport zu betreiben.
Was macht das denn aber mit dieser zugeschriebenen Vorbildrolle, die ja, das lässt sich, glaube ich, nicht leugnen, durchaus auch von Sportorganisationen zugeschrieben wird, wenn laut darüber nachgedacht wird, ob zum Beispiel jetzt junge, fitte Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Impfplan vorgezogen werden sollten, damit sie an Großereignissen wie Olympia teilnehmen können?
Meine persönliche Einschätzung ist zu dem Thema, dass wir ja eine Entscheidung in Deutschland haben von der Ständigen Impfkommission und der Bundesregierung, in welcher Reihenfolge die Impfungen zu erfolgen haben, insbesondere jetzt im ersten und Anfang des zweiten Quartals, wo bekanntermaßen die Impfungen ja eher knapp sind. Und insofern habe ich noch keinen Sportler gehört, der eingefordert hat, dass er jetzt bitte gerne vorgezogen werden möchte, weil er Sportler ist, sondern mein Verständnis ist, was ich wahrgenommen habe in meiner Umwelt, dass die Sportler sehr wohl wissen, dass sie eine Vorbildrolle haben und sich genau entsprechend dieser Vorgabe der Impfreihenfolge entsprechend konform verhalten.
Dann denken wir uns doch jetzt mal ins zweite Quartal. Auch da wird es ja noch eine gewisse Rangfolge geben und vielleicht die Hochrisikogruppen schon geimpft sein. Sollten Sportler in der Impfstrategie für Olympia vorgezogen werden?
Also ich bin der Meinung, dass wir die Reihenfolge, die jetzt verabschiedet worden und entschieden worden ist, einhalten sollten. Und ich glaube, die große Unbekannte für das zweite Quartal wird ja die Zahl sein, wie viele Impfdosen tatsächlich verfügbar sein werden. Es gibt ja diverse Kandidaten, die jetzt im Zulassungsprozess sind. Mir entzieht sich die genaue Kenntnis, wie viele Millionen Impfdosen für Deutschland im zweiten Quartal verfügbar sein werden. Wir beide wissen auch nicht, wie sich die Impfbereitschaft in Deutschland entwickelt wird. Und von daher glaube ich, dass wir nochmal insgesamt als Gesellschaft jeder Einzelne eine Verantwortung haben, sich ja impfen zu lassen. Das, glaube ich, ist eine moralisch-ethische Verantwortung, die wir haben. Am Ende des Tages wird jeder Mensch in Deutschland sich entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber die Reihenfolge für mich, die ist jetzt entschieden und die steht.
Würden Sie auch von vorbildlichen Sportlern verlangen, sich impfen zu lassen?
Also uns als Förderer, was die Sporthilfe angeht, steht es nicht zu, solche persönlichen Entscheidungen von Individuen, die alle mündig sind, die Teil der Gesellschaft sind, zu verlangen. Sondern da appelliere ich an die Verantwortung für die Gesellschaft. Aber die Entscheidung muss jeder Einzelne für sich selber treffen.
Sehen Sie da eine gewisse Rolle bei sich als Förderer, der ja auch Kontakt zu vielen Athletinnen und Athleten hat, da möglicherweise Informationsmaterial und so weiter zur Verfügung zu stellen? Oder ist das was, bei dem Sie sagen, das ist für uns zu heikel und auch nicht unser Beritt?
Also letzteres zu heikel. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sich jeder mit sich und seiner Familie ausmachen muss, mit seinem Umfeld. Es ist einfach nicht unsere Aufgabe, in einer Pandemie Athleten zu beraten, ob sie sich impfen lassen sollten oder nicht. Das ist schlichtweg nicht unser Beritt, wie Sie es salopp formuliert haben, beziehungsweise das ist einfach nicht unser Kompetenzfeld. Wir sind ja keine Mediziner, Epidemiologen oder sonst irgendwelche Experten auf dem Feld. Da gibt es ganz andere Experten, die wir glücklicherweise in Deutschland haben. Und ich glaube, dass wir froh sein können, dass wir so eine starke Wissenschaft haben, die uns alle an der Stelle entsprechend berät.
Ich frage auch deshalb, es klingt jetzt vielleicht ja so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich frage auch deshalb, weil es ja schon so ist, die Sporthilfe sagt ja auch selbst, sie steht für Leistung, aber eben auch Fairplay und Miteinander. Mhm. Und das ist ja so in diesem weitesten Sinne passend zu dieser ganzen Impfdebatte.
Wenn man das so weit interpretieren möchte, gebe ich Ihnen recht. Gerade unter dem Prädikat Miteinander könnte man das inhaltlich subsumieren. Aber nochmal, es ist nicht unsere Aufgabe als Sporthilfe, Athleten medizinisch, ethisch zu beraten oder Empfehlungen auszusprechen, ob und wann sie sich entsprechend impfen sollten.
Wann sind Sportlerinnen und Sportler, wenn wir das Ganze jetzt nochmal globaler betrachten, gute Vorbilder, die diesem Anspruch auch gerecht werden können, ohne dass man von ihnen Übermenschliches verlangt?
Ich glaube, die Sportler, die Athleten, die wir betreuen und fördern, sind dann Vorbilder, wenn sie sich nach den normalen gesellschaftlichen, ethisch-moralischen Vorstellungen verhalten und das mal völlig losgelöst von einer Pandemiesituation, sondern wenn sie die Attribute, Leistung, Fairplay miteinander vorleben, dass sie einen Beitrag auch gern zur Solidarität in dieser Zeit zur Gesellschaft leisten, wenn sie ihre Leistung bringen, wenn sie für Deutschland starten und für Deutschland stehen und die Werte, die Deutschland als Demokratie verkörpert, auch in die Welt tragen.
Und wenn das jemand mal nicht macht, gibt es dann auch mal einen Anruf von der Sporthilfe, die dann bespricht, ob da möglicherweise was an der Förderung getan werden muss?
Nein, also ich glaube, an der Stelle haben wir auch keine Aufgabe, Sanktionen auszusprechen oder da Polizei zu spielen. Ich habe großes Vertrauen in die Athleten, dass sie sich entsprechend dieser Werte, die ich gerade versucht habe zu artikulieren, verhalten. Und das ist auch unsere bisherige Erfahrung, was die von uns geförderten 4000 Athletinnen und Athleten angeht. Insofern ist das für uns kein Thema.
Das Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Sporthilfe, Thomas Berlemann, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt ist auch schon wieder Schluss mit dieser Sendung. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.